Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Erfurter oder besser Thüringer Heimatforscher und Hobbyhistoriker und nicht nur die können ihr Bücherregal künftig mit einer weiteren Rarität füllen. Urheberin dieser Rarität ist die Leiterin des Erfurter Stadtarchivs, Dr. Antje Bauer, die Bilder und Geschichten aus Erfurt in einem kleinen Buch zusammengefasst und über den Kirschschlager Verlag aus Arnstadt herausgebracht hat. Sie ist jetzt Gast im Studio. Guten Tag, Frau Bauer.
Guten Tag, Herr Schäfer.
Schön, dass Sie da sind. Wir wollen im Verlauf der Sendung einige Details aus diesem Buch vorstellen, natürlich nicht alle, aber ich möchte natürlich wissen, wie das, welcher Anlass gegeben war, um ein Buch zu schreiben und natürlich, wie haben Sie die Stoffe ausgewählt, wie haben Sie die Bilder ausgewählt, welche Kriterien lagen da zugrunde. Das sind also eine ganze Menge Fragen, Frau Bauer. Vielleicht fangen wir mit dem Anlass an. Was ist der Anlass dieses Buches?
Ja, der Anlass ist vielleicht vielen Hörern klar. In diesem Jahr feiert die Stadt Erfurt das 1275. Jubiläum der schriftlichen Ersterwähnung. Also im Jahre 742 hat Bonifatius einen Brief an den Papst Zacharias gerichtet mit der Bitte um Bestätigung des Bistums Erfurt. Erfesfurt. Und das war die erste schriftliche Erwähnung in diesem Brief. Und dieses Jubiläum feiern wir in diesem Jahr.
Obwohl keiner was davon mitkriegt.
Ja, es ist leider nicht so groß gefeiert worden. Umso wichtiger ist natürlich der Beitrag des Stadtarchivs mit einer Publikation zu diesem Jubiläum. Das ist eigentlich gute Tradition im Stadtarchiv, zumindest seit einigen Jubiläen und seitdem es das Stadtarchiv gibt, erscheinen doch regelmäßig zu diesen Anlässen Bücher, größere, kleinere, Geschichte und aber eben auch Geschichten. Und an diese Tradition wollte ich in diesem Jahr auch anknüpfen.
Frau Bauer, nun sind Sie ja im Stadtarchiv mit tausenden Fakten und Bildern und Büchern umgeben und könnten eigentlich pausenlos solche Sachen herausgeben. Sie haben sich bei diesem Buch jetzt aber beschränken müssen oder wollen auf 35.
Ja, 35 ist eine krumme Zahl, deshalb steht es auch nicht drauf, Geschichte der Stadt Erfurt in 100 Objekten oder in 50 oder in 1000, sondern es ist eben eine Auswahl getroffen worden, die durch die Jahrhunderte hinweg geht und im Übrigen nicht nur 1275 Jahre beleuchtet, sondern 6000 Jahre Stadtgeschichte. Also da beginnt, ist das erste Objekt ausgewählt, die ersten Spuren, die man in Erfurt findet, von Erfurtern, bis hin zu einem Objekt, was nicht nur in die Vergangenheit reicht, sondern auch vielleicht in die Zukunft, nämlich die Briefmarke, die anlässlich der Bewerbung um das Weltkulturerbe in Erfurt entstanden ist und was ja sozusagen wirklich in die Zukunft reicht. Wer weiß, wie diese Bewerbung ausgehen wird. Wir wünschen der Stadt natürlich, dass sie gut ausgehen wird.
Und Weltkulturerbe wäre dann die nächste Aufgabe für Sie? Oder eine der nächsten Aufgaben, dort etwas näher hineinzustoßen. Frau Bauer, Sie haben lange Zeit dazu gebraucht?
Ja, ich habe lange Zeit dazu gebraucht. Also mir war schon vor geraumer Zeit bewusst, ich möchte gerne etwas machen zu diesem Jubiläum und mir war auch das Format klar. Ich liebe also dieses, sagen wir, das kleine Format, Geschichten zu erzählen zur Geschichte. Ich bin ja Mitglied im Redaktionskollegium Stadt und Geschichte. Dort haben wir auch nur kurze Geschichten, kurze Beiträge zur Stadtgeschichte. Aber mich faszinieren auch die Beiträge aus der Vergangenheit. 100 Erfurter Geschichtsbilder hat es schon mal gegeben im 20. Jahrhundert eines Erfurter Lehrers, Georg Sander, der wirklich ganz anschaulich Situationen, Prozesse, Ereignisse, Vorgänge in der Erfurter Geschichte schildert, aber eben als Geschichten erzählt. Und das wollte ich gerne tun. Deshalb heißt das Buch auch Bilder und Geschichten, wobei das N von Geschichten in Klammern gesetzt ist, sodass mit den Geschichten eben Geschichte erzählt wird.
Also ein sehr interessantes Buch, das da den Hörerinnen und Hörern und auch den Leserinnen und Lesern vorgestellt wird. Und Sie haben sich natürlich bei dieser Vielfalt an oder bei der Vielzahl an Angeboten beschränkt auf diese 35. Ja. Und vielleicht sagen Sie kurz, wie sind Sie vorgegangen?
Ja, natürlich. Am Anfang gab es eine Riesenliste. Die haben wir also auch mit Kollegen wirklich wie eine Art Brainstorming einfach zusammengetragen. Welche Objekte müssten in ein Buch, in ein solches Jubiläumsbuch aufgenommen werden, die typisch sind, einzigartig, die Geschichten erzählen können zur Erfurter Stadtgeschichte, die wir einfach dabei haben müssen, weil sie so wichtig sind für die Erfurter Stadtgeschichte, die wir dabei haben wollen, weil sie großartig sind für die Erfurter Stadtgeschichte. Also es gab ganz verschiedene Ansätze und wir wollten natürlich jeden Bereich der Stadtgeschichte beleuchten und wir wollten auch ganz verschiedene Objekte aus den verschiedensten Materialien zu den verschiedensten Themen mit unterschiedlichem Aussehen, denn die Objekte sind mit sehr schönen Fotos eigentlich im Buch abgebildet, also sodass man sich auch eine Vorstellung machen kann, worüber gesprochen wird in der Geschichte. Und deshalb also eine Vielfalt von Objekten ausgewählt, die dann auf das Machbare dann ein bisschen zusammengeschrumpft sind.
Frau Bauer, wie muss ich mir jetzt die Texte vorstellen? Sind das gut aufbereitete historische Fakten oder ist da auch ein bisschen Fiktion, ein bisschen Mystik dabei?
Naja, vielleicht. Ich könnte Ihnen ein Beispiel geben. Fangen wir doch mit der ersten Geschichte an. Die heißt Erste Spuren. Abgebildet ist eine neolithische Pfeilspitze, also aus der Jungsteinzeit, relativ klein. Die waren also schon wirklich perfekte Bearbeiter dieses harten Steins und konnten also 2 mal 1 Zentimeter kleine, scharfe, ganz scharfe Pfeilspitzen herstellen. Diese Pfeilspitze, Herr Schäfer, Sie sehen es, sieht überhaupt nicht aus, sieht eher aus wie ein abgebrochener Zahn, ist ein sogenannter Querschneider, also eine ganz besondere Pfeilspitze, weil man eben schon wusste, man kann die Tiere auf unterschiedliche Weise verletzen oder jagen und zur Strecke bringen, eben auch mit diesen Querschneidern, also Pfeilspitzen, die eine breite, aber ganz scharfe Kante haben und dadurch eben auch eindringen und stark blutende Wunden verursachen. Also das ist das Objekt. 4500 bis 4300 vor Christi datiert und aus Erfurt stammend. Und nun hören Sie. Ein Mann geht um eine Feuerstelle, immer und immer wieder. Dort hatte er gesessen und mit viel Mühe eine kleine Pfeilspitze hergestellt oder vielleicht nachgebessert. Nun war sie weg. Wahrscheinlich heruntergefallen, zwischen die Pflastersteine gerutscht und nicht mehr zu finden. So könnte es gewesen sein an einem Abend vor etwa 6500 Jahren in Erfurt. Denn man hat alles wiedergefunden. Die Feuerstelle, das Pflaster und die darin steckende Pfeilspitze. Vielleicht gibt das eine Vorstellung von den Geschichten, so leite ich also ein, um dann etwas zu berichten über diese Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Wer hat da in Erfurt gelebt? Wer hat die Pfeilspitze verloren? Die Pfeilspitze kann ungeheuer viel erzählen. Es ist also faszinierend, was die Archäologen anhand eines solchen kleinen Steins erstens über die Geschichte des Steins selber und über die Menschen, die dieses Werkzeug benutzt haben, herausfinden können. Und das habe ich versucht darzustellen, um eben eine Vorstellung zu geben, was war denn Erfurt vor 6000 Jahren eben oder welche ersten Spuren hat man gefunden?
Auf jeden Fall gab es da schon Menschen hier, die nannten sich noch nicht Erfurter,
nein,
aber wir können sie durchaus als unsere Vorfahren bezeichnen. Vielen Dank für diese Informationen. Wir machen erstmal eine kleine Musikpause und dann geht es weiter mit Geschichten und Bildern aus Erfurt. Wir machen weiter mit Musik und die kommt von der Gruppe In Extremo. Zauberspruch Nummer 7 heißt ihr Titel.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361
737 8888.
Frau Dr. Antje Bauer ist heute Gast im Studio und sie hat ein Buch herausgebracht, Erfurt Bilder und Geschichten. Und da wollen wir uns noch ein bisschen näher beschäftigen. Bei der Ur- und Frühgeschichte haben wir jetzt angefangen, zumindest bei der vor 6000 Jahren. Es gibt wahrscheinlich auch noch Funde, die in der Erde liegen und die älter sind, worauf die Archäologen noch warten. Aber die sind in der Zwischenzeit so mit der Stadtarchäologie beschäftigt, dass sie bei jedem Haus, das ausgegraben oder neu gebaut wird, erstmal in die Tiefe gehen und dann froh sind, wenn sie was finden. Aber meistens finden sie was. Das ist einfach so.
Meistens finden sie was, weil unser Gebiet eben seit dieser Zeit, seit 6000 Jahren, wirklich intensiv besiedelt gewesen ist. Es hat sich immer mal wieder geändert. Aber es war intensiv besiedelt und interessant ist eben, dass die Strukturen der Besiedlung doch eine große Kontinuität hatten. Man findet eben die Siedlungen, dann der Germanen, da geht dann die Geschichte weiter, findet man genau dort, wo später die großen Handelsstraßen durch die Stadt geführt sind, eben an den Flussübergängen. Logisch vielleicht, aber eben auch interessant, wie die frühe Prägung der Stadt sich bis heute nachzeichnen lässt in der Stadt. Also unsere Straßen gehen noch genau dort lang, wo sie seit Beginn der Anlage, der Gründung, der Besiedlung unserer Stadt gelegen haben.
Das ist immer wieder faszinierend, wenn man sich das vorstellt. Wahrscheinlich sind unsere Vorfahren nicht so durch die Gassen gehetzt oder zwischen den Häusern durchgehetzt, wie wir das heute tun, sondern vielleicht ein bisschen gelassener. Frau Dr. Bauer, Sie haben in diesem Buch auch einige Sachen herausgesucht. Die steinzeitliche Pfeilspitze haben wir schon genannt. Die Abschrift des Bonifatiusbriefes und des Judeneides. Ja. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen. Also der Brief des Bonifatiusbriefes an den Papst, dass er hier ein Bistum gründen möchte. Das ist ja die Zahl von 742, die belegt ist. Und was steht konkret in diesem Brief drin?
Also diesen Brief, den Brief von 742 haben wir hier nicht abgebildet. Aber es gibt eine Abschrift in der Bayerischen Staatsbibliothek. Briefe an den Papst Zacharias sind dort abgeschrieben aus dem Jahre 760. Und man wird staunen, wie lesbar diese Schrift eigentlich ist. Sie ist noch ganz nah dran an der lateinischen Schrift. Nur zu dieser Zeit hatte man schon kleine Buchstaben entwickelt. Also ja, Kleinbuchstaben, keine großen Kapitelchen mehr, keine römischen Großbuchstaben, sondern Kleinbuchstaben, aber sehr schön lesbar. Und dort kann man also lesen, das ist natürlich lateinisch geschrieben, dass der Bonifatius drei Bistümer einrichten möchte und eins davon eben in Erfurt. Und er hat nun die Aufgabe, mit dem Brief dem Papst zu beschreiben, dass diese Orte auch würdig genug sind, groß genug sind, um dort einen Bischof einzusetzen und nicht einfach nur einen Priester hinzuschicken zur Missionierung der Germanen. Und das tut er auch, beschreibt alle diese Orte. Und bei Erfurt kommt auch diese Beschreibung. Einmal erwähnt er hier zum ersten Mal eben den Ortsnamen Erfesfurt. Und er beschreibt Erfurt als eine Siedlung, eine Stadt, einen Ort, einen großen Ort, der besiedelt ist von heidnischen Bauern oder von Bauern, die bäuerischen Landleuten, die eben nicht noch nicht der christlichen Religionsgemeinschaft angehören, sondern dass es hier eben ein Betätigungsfeld für die Kirche gibt, weil sie sind also noch heidnisch, so hat er es beschrieben, wir glauben also an andere Götter. Das ist die Erwähnung, nur ganz kurz, gibt einen Ort, der wird Erfurt genannt und es ist eine Siedlung heidnischer Bauern. So beschreibt er das also, um zu begründen, dass er dort einen Bischof einsetzen möchte.
Und alle Historiker sind stolz auf diese Erwähnung.
Ja, natürlich, natürlich. Jeder Ort ist stolz, weil dann hat man also ein Datum, auf das man zumindest oder ganz genau die das Alter des Ortes zurückführen kann. Aber wir haben gerade schon gesprochen, als die Musik lief, natürlich ist es nicht der Beginn der Geschichte, sondern es ist eigentlich immer der Beginn der schriftlichen Überlieferung. Das ist die erste Quelle, papierne, pergamentene, beschriebene Quelle, die es gibt, der viele, viele folgen. Aber davor gibt es natürlich genau solche Quellen, eben die archäologischen Quellen. Und die sind ja ganz reich und auch nicht nur aus Stein, sondern aus ganz verschiedenen Materialien und Berichten über eine Hochkultur, die wir vorher schon erfahren. Und werden jedes Jahr ergänzt. Ne?
Das
und
es ist kommt, eigentlich das Schöne.
Ja, da. Ja, ja.
Und irgendwann muss man daraus mal ein Gesamtbild formen, also aus den ganzen Funden. Ja. Was ist da aus dem Neolithikum, was ist aus den Bandkeramikern, wie viele haben sich da hier um Erfurt angesiedelt. Da ist also noch eine Menge Arbeit für die Historiker da. Also es gibt die Abschrift dieses Briefes und die Erfurter sind also stolz darauf, 742 werden sie erwähnt. Der Judeneid, der ist weniger bekannt. Der ist aber eine Rechtsprechung, die das Zusammenleben zwischen Christen und Juden regelte.
Ja, also man muss sich so vorstellen, der Name sagt es schon, Judeneid, das ist ein Eid. Jeder, der vor Gericht aussagt, als Zeuge oder als jemand, der eben eine Aussage machen muss, vielleicht als Beschuldigter, musste einen Eid sprechen, der ihn verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Und der christliche Teil der Bevölkerung hat auf die Bibel geschworen, aber die Juden nicht auf das Neue Testament, sondern auf das Alte Testament. Und diesem Alten Testament entsprechen eben die Formeln in diesem Judeneid. Also unterschiedlich, im Unterschied zur christlichen Bevölkerung brauchten sie einen extra Eid. Und das ist dieser Judeneid. Sehr schön gestaltet. Auch wieder, wenn man das versucht, kann man es lesen. Und das ganz Besondere daran ist, das ist eine deutsche Urkunde. 1183 möglicherweise entstanden, frühestens, 1200 spätestens entstanden und es ist eine deutsche Urkunde. Das ist ganz ungewöhnlich für diese frühe Zeit und es ist auch die erste deutsche Urkunde, die überhaupt bekannt ist. Aber der Grund ist klar, es war ja ein Gebrauchstext, den Erfurter vor Gericht sprechen mussten, der musste deutsch sein, ne? Weil nicht jeder, der vor Gericht erschien, des Lateinischen mächtig gewesen ist. Und wir haben das allererste große städtische Siegel hier an dieser Urkunde hängen.
Der nächste Musiktitel kommt von Auletta, Meine Stadt heißt er. Im Stadtgespräch geht es heute intensiv um Erfurter Geschichte und liebe Erfurterinnen und Erfurter, liebe Gäste, wenn Sie die Zeit haben, mal durch das Andreasviertel zu schlendern, dann kommen Sie durch die Glockengasse, die früher auch die Bliedengasse hieß und da gab es einen Bliedenhof, also dort, wo die städtischen Steinschleudern entweder hergestellt oder gelagert wurden und zu diesen Blieden haben Sie in Ihrem Buch, Frau Dr. Bauer, auch eine Geschichte hineingefügt.
Genau. Abgebildet ist etwas, was vielleicht aussieht wie der Mond, aber ein ganz runder, wohlbehauener Stein ist mit einer, man sieht es auf der rechten Seite, einer abgeflachten Stelle. Und daran erkennen die Spezialisten, zu denen ich aber nicht gehöre, tatsächlich Bliedensteine. Die können unterschiedlich groß sein. 10 Kilo bis 100 Kilo, vielleicht wie das Unterteil eines Schneemanns so groß. Und sie wurden von den Erfurtern eingesetzt mit einer großen Waffe, mit einer Bliede. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Runneburg in Weißensee. Die hatten eine solche große Steinschleuder.
Ja,
genau, ja. Das ist die andere Bezeichnung für die Bliede, eine Steinschleuder. Und in die kamen also diese Bliedensteine rein mit Physik, mit Menschenkraft oder später mit großen Gegengewichten wurden die also losgeschleudert, konnten große Weiten erreichen und waren sehr effektive Angriffswaffen. Die haben also tatsächlich damit, konnten Mauern, Stadtmauern, Burgmauern zerschießen mit diesen Bliedensteinen. Es war also wirklich sehr effektiv. Man sagt heute eine Bresche in die Mauer schlagen. Das vermochten tatsächlich diese Bliedensteine. Wir sprechen hier vom 14. Jahrhundert, eine Zeit, in der das doch relativ kriegerisch in Thüringen gewesen ist, wo man sich aber bemühte, intensiv bemühte um Frieden, um einen Landfrieden, immer und immer wieder. Und die Erfurter mit ihren Blieden waren zwar nicht immer im Friedenseinsatz, aber doch haben sie sich bemüht und wurden engagiert, auch von den Herrschern, thüringischen Herrschern, im Kampf gegen das Raubrittertum, gegen die fehdenden Ritter, gegen die fehdenden Adligen, die man also wirklich, deren Tun man unterbinden wollte, um eben einen dauerhaften, sicheren, zuverlässigen Landfrieden zu erreichen. Und da waren die Erfurter mit ihren Blieden und ihren Bliedensteinen im Einsatz.
Besonders in der Ilmenauer Geschichte gibt es da diese Episode, wo der Erfurter Bliedenmeister von Weidenstengel oder so ähnlich hieß er, dort das Raubritternest niedergeschossen hat im Winter, ja, obwohl es viel Schnee war und die Erfurter ihre Blieden auf Schlitten hingezogen haben. Und also da gibt es also den Nachweis, dass dieser Stein ist in Erfurt gefunden worden.
Genau, also dieser Stein ist nicht in Erfurt gefunden worden, der stammt also aus Arnstadt, weil die Steine, wir haben in Erfurt hier auch noch einige, aber nicht viele, in der Regel liegen die natürlich dort, wo sie dann gelandet sind. Dort gibt es also ganz viele, es gibt einen Spezialisten, der gerade so eine Kartierung macht von Bliedensteinen. Die sind in Mauern stecken geblieben, die sind in Gräben gerollt und blieben dann dort. Und es gibt also noch eine ganze Menge Bliedensteine, die man am Ort des Geschehens heute finden kann. Interessant, Blieden, weil Sie gesagt haben, Blieden auf Schlitten, die konnte man auseinanderbauen, ne? Diese großen Blieden, und konnten dann in Einzelteilen dorthin transportiert werden, dann dort wieder aufgebaut, sodass man eben also eine transportable, obwohl es war eine Mordswaffe, so ein Ungetüm, war die also trotzdem transportierbar.
Und effektiv, ich glaube, mit einer Streuweite von 30 Zentimetern, ja, haben ihr Ziel getroffen. Ja, ja, ja. Und wenn man sich das vorstellt, dass also jede Stunde da eine Kugel oder eine Steinkugel auf dieselbe Stelle haut, dann hat das dann Wirkung. Ne?
Genau.
Das war eigentlich so der Sinn dieser Blieden. Welche Geschichte haben Sie dazu geschrieben? Oder haben Sie eine geschrieben?
Also, gut, wir können ja noch mal... Wir haben hier einen kleinen Chronikauszug eben aus der Chronik von Arnstadt, wo für das Jahr 1342 berichtet wird, der Landgraf und die von Erfurt ziehen vor Arnstadt, anno 1342. Taten der Stadt und den umliegenden Dörfern heftigen Verdruss, lagen 14 Tage davor und zerwarfen die Türme und Mauern mit Blieden. Was? Wie bitte? Unsere Erfurter belagern die Stadt Arnstadt und zerschießen Mauern und Türme der dortigen Stadtbefestigung mit einer Bliede. Und hier haben wir es, eben ein Objekt, wirklich ein Zeitzeuge, mit dabei gewesen, Bliedensteine. Solche rund behauenen Steine wie der abgebildete, bis 100 Kilo schwer und von der Größe mit dem Unterteil eines Schneemanns vergleichbar, sind in Arnstadt gefunden worden. Nach Arnstadt waren sie auf einem Erfurter Wagen gefahren worden, um dann mit einem riesigen Wurfgerät, einer sogenannten Bliede, gegen die Arnstädter Mauer geschleudert zu werden. Die Bliede wurde ausgerichtet und dann schoss man unausgesetzt auf die gleiche Stelle der Mauer, um sie zu brechen und in die Stadt eindringen zu können. Artilleriebücher nennen diese Art des Bekämpfens Zerstörungsschießen. Für Arnstadt blieb die Belagerung glücklicherweise folgenlos, denn der Landgraf von Thüringen gebot Einhalt. Vielmals aber hielten die Mauern den Beschuss von Blieden nicht stand. Und dann kommt also ein bisschen die Erklärung zu den Erfurter Blieden und zu ihrem Einsatz im 14. Jahrhundert.
Wir machen weiter mit Musik, und ich habe noch einmal In Extremo aufgelegt mit dem Titel Tannhäuser.
Radio frei Stadtgespräch.
Frau Dr. Bauer, Sie haben in Ihrem Buch auch eine Kindererkennungsmarke von 1944 gefunden und beschrieben. Was hat es mit dieser Erkennungsmarke auf sich?
Das ist vielleicht ein unerwartetes Objekt, das für die Zeit des Zweiten Weltkrieges stehen soll, vielleicht auch für die Zeit des Nationalsozialismus eine Kindererkennungsmarke. Im Prinzip muss man sich eine Armee, eine Soldatenmarke, Erkennungsmarke vorstellen. Nur dass die Soldatenmarke hat natürlich diese zwei Teile, die man also abteilen kann. Bei der Kindererkennungsmarke war das nicht nötig. Aber es ist eigentlich ein ganz trauriges Objekt. Wenn Kinder mit der Schule, mit anderen Institutionen oder aber auch mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter in den Luftschutzkeller gegangen sind, dann bekamen sie mit einem Bindfaden ein Pappschild oder eben eine solche Marke um den Hals gehängt, damit im Falle eines Volltreffers und das Kind würde also Opfer des Bombenangriffs werden, das Kind identifiziert werden kann und natürlich ein ordentliches, ein würdiges Begräbnis bekommen kann. Die Erkennungsmarke, die wir hier haben, es gab also keine offiziellen Erkennungsmarken, die wir hier haben, hat jemand aus der Familie für dieses Kind hergestellt, gefertigt. Das war also tatsächlich ein Liebesdienst der Familie, um also das Kind zu schützen vor einem Tod, der völlig anonym erfolgen würde. Das ist eigentlich die tragische Geschichte.
Und vielleicht auch, um dem Kind, da gibt es also ein Geburtsdatum.
Ja, genau. Es ist also eindeutig zu identifizieren, wer dieses Kind gewesen ist im Falle, es wurde tot aufgefunden und müsste identifiziert werden. Es ist übrigens ein Objekt aus dem Erfurter Luftschutzkeller. Es gibt ja wie so ein kleines Museum eines Erfurter Luftschutzkellers in der Predigerstraße. Dort ist dieses Objekt zu finden.
Aha.
Was viele nicht wissen, Erfurt gilt ja eigentlich als eine Stadt, die nicht sehr zerstört worden ist. Aber erstens gibt es im Augustinerkloster diesen Keller, der erinnert
den Ort der Stille,
der erinnert an den Bombenangriff im Augustinerkloster und der aber auch an die Bombenangriffe, an die Opfer von Bombenangriffen überhaupt und in Erfurt mahnt. Und wir haben im Stadtarchiv die Quelle der Personenstandsbücher und können da ganz genau nachvollziehen, wie viele Erfurter und auch nicht nur Erfurter Einwohner, Zwangsarbeiter waren auch sehr viele Opfer von Bombenangriffen. Wir können also sehen, wie viele Menschen hier in Erfurt umgekommen sind. 1240 und eben auch 200 Kinder. Das ist vielleicht gar nicht so wenig, wie man vermuten möchte.
Sind solche Erkennungsmarken noch an anderen Stellen gefunden worden?
Kann ich keine Auskunft geben. Also ich kannte es vorher überhaupt nicht, bin dann drauf gestoßen. Es gibt auch nicht viel Literatur, weil das keine offiziellen Sachen waren. Aber der Luftschutz, die Luftschutzausbildung für die Zivilbevölkerung begann ja schon in den 30er Jahren. Und da ist also viel immer von Selbstverantwortung die Rede. Und das gehörte, meinten die Verantwortlichen des Luftschutzes, das gehörte also zu dieser Selbstverantwortung, vieles für den eigenen Schutz zu tun und unter anderem eben auch Erkennungszeichen zu tragen, dass man also im Falle.
Im Wigberti-Kloster oder auf dem Gelände des Wigberti-Klosters gibt es noch einen solchen Luftschutzbunker.
Den meine ich, genau.
Der vom Stadtmuseum unterhalten wird.
Richtig.
Und da kann man also, wenn man möchte, sich im Stadtmuseum anmelden. Und da gibt es da auch eine kleine Führung.
Genau, und dorthin stammt die Marke.
Da stammt die Marke.
Na, genau.
Die Gruppe Blutengel besingt jetzt Kinder dieser Stadt.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen,
UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Dr. Bauer, nun haben wir neben den Kriegsereignissen, den unerfreulichen Ereignissen, aber auch historische Ereignisse, an die sich viele Erfurter noch erinnern können. Und zwar der Besuch von Willy Brandt hier in Erfurt. Das war ja ein Ereignis, das heute gewertet wird als ein frühes Ereignis, das die deutsche Einheit mit beflügelt wird. Und da gibt es einige interessante Details, die Sie herausgefunden haben, die die Leute vielleicht nicht wissen. Was gibt es da über den Aufenthalt von Willy Brandt?
Ja, also wir seit einiger Zeit erinnert ja die Leuchtschrift als ein Denkmal an diesen Aufenthalt. Aber es gibt noch ein anderes Objekt, das befindet sich im Stadtarchiv und es ist die Menükarte. Und zwar die Menükarte für ein Essen, gegeben vom Vorsitzenden des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik aus Anlass des Treffens mit dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Am 19. März 1970 hat das in Erfurt stattgefunden und in den Zeitungen der Welt konnte man eben lesen, dieser Tag, tatsächlich dieser Tag in der Welt, wäre der Tag von Erfurt gewesen. Erfurt sei in diesen Stunden die heimliche Hauptstadt der Nation gewesen, weil man muss wissen, es ist die allererste Begegnung überhaupt gewesen zwischen zwei Staatsoberhäuptern, zwischen den beiden Staatsoberhäuptern der Staaten, die nach 45, schließlich 1949 entstanden sind. Und dieses Treffen hat hier in Erfurt stattgefunden. Und das wäre alles ganz normal gewesen, weil beide Seiten wollten zwar den Beginn, hatten sich aber nicht viele Hoffnungen gemacht, die einen wollten es vielleicht nicht. Die anderen dachten, das ist erstmal ein Beginn. Aber die Erfurter mit ihrem spontanen, wirklich ungestümen, mit ihrer ungestümen Zustimmung zu diesem Treffen auf dem Erfurter Haupt, also Vorplatz des Hauptbahnhofes, die Erfurter haben diesen Tag zu dem gemacht, was er dann geworden ist. Und das ist das Besondere und das möchte ich mit meiner Geschichte erzählen.
Jetzt haben Sie die Menükarte vorgestellt. Ja. Lassen Sie uns doch mal hineinwerfen. Was gab es denn zu essen also, bei diesem Treffen?
Die aufregendste Szene des Tages war Mittag schon vorbei, dieser Jubel. Aber pünktlich um 12.30 Uhr wurde folgendes Essen serviert, was uns vielleicht überrascht. Es gab als Vorspeise Schinkenschaumbrot Berolina, dazu einen Wodka. Danach Hühnerkraftbrühe mit Windbeutel, eine Harzer Bachforelle, dazu Saale und Strohwein. Dummersdorfer Mastkalbskotelett mit Spargel, dazu ungarischer Wein. Nougat-Eistorte, dazu Rotkäppchensekt. Und dann gab es Mokka, Obst, Gebäck und wieder einen Schnaps zum Abschluss, also einen braunen dann zum Abschluss. Also das, die Stimmung dürfte hinterher nicht schlecht gewesen sein.
Also da hat auch keiner auf die Kalorien geachtet, glaube ich, wenn man das so aus der Menükarte herausnimmt. Die Karte gibt es bei Ihnen ja, im Archiv
Karte
zu sehen.
Ja, gibt es bei uns, genau. Also wir hatten das Glück, Unterlagen aus dem Erfurter Hof übernehmen zu können, einige wenige. Aber natürlich hat der Leiter des Erfurter Hofs natürlich dieses Objekt aufbewahrt und hat es an uns übergeben.
Mhm. Aber die Rezepte für die Speisen sind nicht dazu. Das wäre jetzt der zweite Schritt, aber das geht über das hinaus, was im Archiv zu sehen ist. Mhm. Frau Dr. Bauer, vielen Dank für diese Informationen. Wir erwähnen noch die Schlittschuhe von Gunda Niemann-Stirnemann.
Ja, genau.
Die haben Sie dort im Archiv mit aufbewahrt?
Nein, die haben wir nicht aufbewahrt. Aber da ich finde, Gunda Niemann-Stirnemann ist als erste Frau, überhaupt als erste Frau zur Eisläuferin des Jahrhunderts gewählt worden, ist eine Erfurterin. Deshalb denke ich, dieses Stück Sportgeschichte, ihre Geschichte, gehört auch in ein solches Jubiläumsbuch, gehört zu unserer Stadtgeschichte dazu. Und wir haben Gunda Niemann-Stirnemann gebeten, uns diese Schlittschuhe und eine Medaille, nämlich die erste deutsche Olympiamedaille 1992, auszuleihen für ein Foto. Und das hat sie gerne gemacht.
Vor dem letzten Beitrag hier im Stadtgespräch hören wir jetzt Cassandra Steenfeed und Adel Tawil mit Stadt.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Dr. Bauer, Sie haben aber noch einen Taler mit, eine Münze. Die
genau.
Wollen wir nicht vergessen.
Genau, die Münze.
In einer schönen Edelholzschachtel.
Ja.
Eine Münze.
Aber das Besondere ist natürlich.
Die klingt richtig.
Ja. Na, so klingt ein Taler. Und so klingt ein Taler.
Ich sehe schon das Erfurter Wappen.
Ja, also Sie sehen das Erfurter Wappen auf beiden Seiten, das große Erfurter Wappen und mehrmals also das kleine Erfurter Wappen mit dem Rad. Und man sieht auch eine Jahreszahl. Dieser Taler ist genau 400 Jahre alt. Deshalb muss der unbedingt mit ins Buch. Ja, und ein solcher Taler kann natürlich ganz viele Geschichten erzählen. Mir war er Anlass, etwas zur Geldgeschichte der Stadt Erfurt erzählen. Mit welchen Münzen haben denn die Erfurter bezahlt? Und, ja, warum heißt der Taler eigentlich Taler?
Weil er aus dem Joachimstal kommt.
Weil er aus dem Joachimstal kommt. Ne? Zuerst Joachimstaler, eine Joachimstaler Gulden, sagte man erst, aber es war alles viel zu lang. Und am Ende blieb das Wort Taler übrig und war es ja mindestens drei Jahrhunderte lang. 350 Jahre gab es also den Taler als die Hauptmünze.
Und Ursprung des Dollars.
Ne? Ja, genau, natürlich, richtig. Davon ist dann das Wort Dollar abgeleitet.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Taler ist also ziemlich groß, übersteigt also ein 2-Euro-Stück.
Fast 4 Zentimeter groß, ja, 28 Zentimeter. Gramm schwer.
Da hat man also schon einiges in der Geldbeutel gehabt, wenn man diesen Taler oder mit 10 Talern bezahlen wollte. Oder wenn man heute auf den Weihnachtsmarkt geht, auf den mittelalterlichen und sieht dann drei Taler. Dann hat man hier eine genaue Vorstellung. Frau Dr. Bauer, vielen Dank für diese Informationen. Und ich denke, da wird es also nochmal ein paar Geschichten geben.
Ja.
Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder herkommen hier ins Studio und wir die Geschichten vorstellen können. Alles Gute für Sie und viel Spaß beim Schreiben und Forschen.
Vielen Dank.